Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel.
Ich hoffe mir, dass einmal natürlich weiterhin die Bürger, die es noch nicht wissen, auf Gerd Marcus praktisch aufmerksam werden und erkennen und auch lernen hier, was für tolle Künstler hier in diesem Stadtteil geboren wurden und die aber auch sehen, was heute an kulturellen Schaffen hier stattfindet, von dem sie so gar nicht viel wahrnehmen.
Diese Ausstellung hat eine Auswirkung, eine Emotion löst es aus. Das ist unvorstellbar, wenn man in dieses Haus reinkommt. Und das ist beim Rundgang schon deutlich geworden. Und guckt durch die offenen Türen, die Weite, die sich öffnet, die Farbenpracht, die sich ergibt, die Spezialität der einzelnen Bilder, die Stimmung auslösen, das ist großartig. Und es ist ein Jammer, dass es nur 2 Tage zu besichtigen ist.
Herzlich willkommen zu einem besonderen Kunstgenuss. In diesem Podcast bekommt ihr eine kostenlose Führung durch eine Kunstausstellung der Initiative Marcus und Dahl, die es in dieser Form noch nie in Großborstel und erst recht nicht im Stavenhagenhaus gegeben hat. Farbräume, 110 Jahre Gerd Marcus heißt sie, nein, hieß sie, denn die Farbräume erstrahlten schon Anfang des Monats in einem von allem Seminarraumballast entkernten Stavenhagenhaus. Rolf-Jürgen Brüss, der Initiator und Kurator dieses Kunstereignisses in Rot, in Weiß, Blau und Gelb-Grün, führt uns noch einmal durch die Ausstellung. Und auch wenn Sie oder ihr schon da gewesen seid, der Rundgang lohnt sich auf jeden Fall noch einmal. Und wer weiß, ob es noch einmal Gelegenheit dazu gibt. Denn die Initiative Marcus und Dahl hat sich am 18. November bei der Mitgliederversammlung einstimmig aufgelöst. Warum und wie es vielleicht doch noch weitergehen kann, erzählt der erste Vorsitzende Dr. Hajo Nölke am Ende der Führung. Farbräume, eine besondere Ausstellung im Stavenhagenhaus.
Ich stehe mit Rolf-Jürgen Brüss hier in der Vorhalle. Wir können uns duzen, denke ich, wir kennen uns ja auch. Also in diesem Vorraum stehen wir jetzt und stell dich vielleicht doch mal kurz selbst vor. Was hast du zu dieser Ausstellung beigetragen und was sehen wir denn jetzt gerade hier?
Ja, ich bin seit etwa 1,5 Jahren Mitglied der Initiative Marcus und Dahl und bin dazugestoßen, als das 2. Buch der Initiative sehr erfolgreich in Großborstel verteilt wurde und verkauft wurde. Wir haben dann diskutiert auf der Mitgliederversammlung, wie die Zukunft aussieht für die Kultur und für die Initiative selbst. Und ich hatte vorgeschlagen, da ich selbst Künstler bin und ein Atelier und kleine Galerie habe auf dem Lande, dass wir die Brücke schlagen zu den heutig tätigen Künstlern, von den schon in den Büchern sehr genau beschriebenen vergessenen Künstlern der Vergangenheit.
Also Initiative Marcus und Dahl beschäftigt sich ja hauptsächlich, das willst du damit sagen, mit schon gestorbenen Künstlern, die geehrt werden, wo es Ausstellungen gibt, wo es Musik dazu gibt, verschiedene Konzeptveranstaltungen dazu gibt. Und jetzt sind das Künstler, die tatsächlich in Großborstel leben?
Ja, die meisten leben hier. Einige haben hier gelebt und wohnen jetzt in Lockstedt oder in der Gegend. Aber ich habe auch einige Künstler dabei aus Norderstedt, also aus dem Hamburger Norden, die wir zur Ergänzung unseres Portfolios für die Ausstellung benötigten.
Die hier gelebt haben und jetzt im Umfeld leben oder noch im Dorf.
Genau, das Ziel ist praktisch auch, diese Brücke zu schlagen, denn es gibt eine Kontinuität des Kulturschaffens und Kunstschaffens in Großborstel und Umgebung. Und das wollten wir zum Ausdruck bringen. Außerdem wurde diskutiert, Initiative, ein 3. oder 4. Buch über frühere Künstler, fanden alle nicht ganz so spannend, weil natürlich geht irgendwann der Stoff auch aus. Es war hervorragend, ja, er arbeitet auch mit der Hilfe von Dr. Birgit Flugmacher, die leider nicht mehr lebt, ja. Die aber entscheidend das Ganze mit vorangetragen hat. Der 2. Brückenpfeiler, also es war das Thema, die Idee, wann machen wir das? Und der Vorsitzende der Initiative Marcus und Dahl, Hajo Nölke, hat gesagt, Jürgen, können wir nicht das machen anlässlich des 110. Jahrestages von Gerd Marcus, der im November 110 Jahre alt geworden wäre, wenn er noch leben würde. Und dann haben wir überlegt und haben gesagt, okay, wie können wir die Künstler einbinden? Ich habe dann eine Künstlergruppe aufgebaut, die sich vierteljährlich trifft. Da sind immer mehr dazu, kommen immer mehr der Künstler dazu. Und die sind
nur mal kurz unterbrochen, Entschuldigung, wirklich auch wieder aus Großborstel oder aus dem Umfeld von Großborstel?
Aus Großborstel. Das heißt also, von den 12 Künstlern sind 3/4 aus Großborstel, die hier leben und zum Teil woanders arbeiten. Heute sind Künstler ja anders organisiert. Es ist nicht wie früher in Worpswede oder Ahrenshoop, dass man dort lebt und arbeitet, gemeinsam im gleichen Ort, sondern man arbeitet heute als Künstler in Ateliers, zum Beispiel im Kettenwerk oder im Sodbörn, in Künstlerhäusern in Hamburg, auch im Norden. Aber es gibt eben eine Kontinuität des künstlerischen Schaffens in Großborstel und das wollten wir aufgreifen.
Also ich finde das insofern ganz, ganz toll, weil mir zum Beispiel erschließt sich das nicht. Also ich habe noch nie Künstler in Großborstel ausstellen gesehen. Ich habe noch nie was gehört von den Künstlern. Ich wusste nicht, dass es eine Vereinigung gibt von Künstlerinnen und Künstlern in Großborstel. Insofern ist es ja wirklich ein Outing sozusagen.
Ja, es ist keine Vereinigung, in dem es ein freier Künstlertreff, der einmal im Vierteljahr stattfindet. Und die Künstler gehören keinem Verein an, sondern sind einzelne Künstler, die ich praktisch gesammelt habe, um solche Aktionen wie hier diese Ausstellung zu ermöglichen.
Sind das professionelle Künstlerinnen und Künstler oder sind das Hobbykünstlerinnen oder mischt sich das?
Nein, Hobbykünstler haben wir eigentlich nicht dabei. Es sind viele Künstler dabei, die seit Jahrzehnten praktisch künstlerisch tätig waren, zum Teil auch mit großen Ateliers in Hamburg. Das heißt, die meisten sind Berufskünstler und haben auch durch das Treffen herausgefunden, dass sie bei den gleichen Professoren studiert haben. Und das waren also ganz interessante Austausch, die Erinnerungen der Künstler untereinander. Ja. Man muss verstehen, dass die zwar meistens hier jetzt leben, aber da sie ihre Kunst zum Teil woanders machen, in Ateliers woanders in Hamburg, kannten sie sich auch gar nicht. Und sie kannten auch nicht Gerd Markus, die meisten von denen. Obwohl wir jetzt die Gerd-Markus-Straße haben und die Initiative schon einige Zeit tätig war. Also es ist eine ideale Zeit, um praktisch die Idee, dass Großborstel von der Identität auch her als Künstlerstandort interessant ist, wiederzubeleben.
So, jetzt, was sehen wir denn in diesem Vorraum des Stavenhagen-Hauses? Kannst du es ein bisschen beschreiben, weil es ist ja ein Podcast. Ja.
Es ist also so, wir haben überlegt, was ist denn das Verbindende, wenn wir den Anlass 110 Jahre Gerd Markus nehmen und die heutigen Künstler. Das Verbindende ist einmal natürlich die Tatsache, was wir eben besprochen haben, die lokale Kontinuität von künstlerischen Schaffen. Die Künstler von heute und von früher in der bildenden Kunst stellen sich ähnliche Fragen und kommen zu sehr persönlichen, individuellen Antworten, die wir hier auch erlebbar darstellen wollen. Die zweite Sache war, jetzt gibt es vielleicht noch einen anderen Bezug. Und da bin ich auf die Sache gestoßen, dass Gerd Markus eine intensive Beschäftigung durchgeführt hat mit den Farbtheorien, mit dem Thema Farbe, Form, Raum und hat da für sich persönlich eine Theorie, ein Konzept entwickelt, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat und mit dem er gearbeitet hat. Nun kann man natürlich nicht sagen, welcher Künstler von heute in Großborstel arbeitet so ähnlich wie Gerd Markus. Das wird man nicht finden. Aber die Fragestellung, und das ist das Verbindende wieder, zum Thema Farbe, Raum und Form stellen sich die Künstler heute genauso. Und während Gerd Markus einen sehr persönlichen, konzeptionellen, fast wissenschaftlichen Weg zur Farbtheorie gefunden hat, arbeiten viele Künstler heute sehr intuitiv mit Farben. Aber die Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen künstlerischen Konzepten hat uns zu dem Thema gebracht Farbräume. Das heißt, wir haben den Begriff Farbräume genommen, der benutzt wird, um die Farbmodelle, die Künstler beim Malen zum Beispiel eines Bildes verwenden, die nehmen nicht alle Farben, sondern wählen bestimmte Farben aus. Man denkt zum Beispiel an Picassos blaue Periode, wo die Bilder alle sehr blau waren. Und so hat jeder Künstler einen individuellen Zugang zum Thema Farbe, Raum und Form. Das Thema Farbräume als Überschrift entstand, als wir einige Bilder der heutigen Künstler und auch Fotografien nebeneinander an der Wand und auf dem Boden liegen sahen, und gemerkt haben, dass zwischen diesen Bildern plötzlich eine Beziehung entsteht, eine Spannung. Und das war so aufregend. Und dann haben wir das weiter diskutiert und kamen zum Ergebnis, wir könnten regelrechte Farbräume auch physikalisch schaffen, indem wir die Farbnutzung der Künstler in Räumen spannungsmäßig zueinander darstellen. Ich habe dann noch Skulpturen mit hinzugezogen, weil die Dreidimensionalität und Haptik von Skulpturen in Verbindung mit Gemälden bringt dann noch mehr interessante Elemente dazu.
Und jetzt stehen wir in dem Vorraum, in dem wunderschönen Vorraum, der weiß gestrichen ist mit einer Balustrade, mit einer großen Treppe, die in den zweiten Stock führt. Ansonsten ist es ja recht spärlich möbliert. Was ist es? Ist das jetzt der weiße Raum?
Das ist der weiße Raum, weil die Idee ist, dass wir hier nicht alles nur weiße Bilder haben, aber Bilder, in denen die Farbe weiß, die ja die Ansammlung aller Farben des Regenbogens im Sonnenlicht konzentriert, dass wir die in einem Raum darstellen.
Gehen wir doch mal zu einem Kunstwerk. Vielleicht kannst du das kurz erklären am Beispiel. Also ich gehe jetzt auf ein Gemälde zu, eine große Leinwand, schwarz-weiß mit Gips. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist das gemacht?
Ein Gemälde, das ist ein Ölgemälde auf Leinwand von Matthias Oppermann, das also eine Berglandschaft darstellt, wobei er auf weißem Untergrund eigentlich nur mit Anthrazit und schwarzen Pinselstrichen und auch Spachtelarbeiten diese Berglandschaft dahin gezaubert hat. Matthias ist sehr viel im Engadin unterwegs. Er hat dort Beziehungen zur Familie, die praktisch auf anderen Familien, die auch künstlerisch tätig sind. Und diese Berge und die Felslandschaften beschäftigen ihn. Und das hat er in diesem Bild ausgedrückt. Und man sieht, dass auch mit wenig Farben, also Malfarben, ein großer Ausdruck entstehen kann.
Ja, und hier oben sehen wir so, es sieht aus wie ein Mobile eigentlich mit Plastikscheiben, ist aber bunt. Das ist das für das Entree gedacht.
Ja, das sind praktisch die ganzen Farben, die im Regenbogen und sichtbar sind. Und wenn man die alle additiv mischt, die Farben, entsteht ja weiß.
Das ist eine schöne Idee.
Das ist der Sinn hier. Und später wird die Anna-Maria Schlemmer, die Künstlerin, die das gestaltet hat, jetzt speziell für diese Ausstellung gestaltet hat, seit einem halben Jahr, die wird dort auch noch mit Lichteffekten uns zeigen, was das praktisch heißt. Die wird also mit einer speziellen Lampe dort hineinleuchten, in einer Art Performance, und uns zeigen, wie diese verschiedenen Farben sich an den Wänden addieren und mischen mit diesen sehr hellen Kunstwerken, die uns hier umgeben.
Toll, da freue ich mich drauf. Gehen wir doch mal einen Raum weiter. Wir machen ja so einen Kurzdurchgang jetzt, nur einen Kurzdurchgang.
Das ist hier der blaue Raum, der kleine Saal vom Stabenhagenhaus.
Übrigens, wenn ich das sagen darf, auch wahnsinnig hell wirkend. Das ist irre zu sehen, wenn die Möbel, die Stühle und die Tische, die sich hier oft stapeln, irgendwie an den Seiten weg sind. Mal ganz abgesehen von den Kunstwerken, die das noch verstärken, wie hell und großzügig plötzlich das Stabenhagenhaus aussieht.
Genau. Ja, und das war meine größte Befürchtung, dass uns das nicht gelingt, weil wir natürlich einiges verstauen mussten. Aber wir haben richtig so Konzepte entwickelt, wie wir das stapeln können. Und wir haben den ganzen Gartensaal zum Beispiel freigehalten als Stauraum. Sonst hätten wir es nicht geschafft.
Kurz was, paar Worte zu dem blauen Raum. Also wir sehen auch wieder Skulpturen und tatsächlich ja nur Bilder in Blau von verschiedenen Künstlern.
Richtig, genau. Das ist also ein großer Mix von unterschiedlichsten Künstlern. Das Thema Blau ist die Überschrift hier und Sie sehen also auch zum Beispiel in den Skulpturen die blauen Steinflächen innerhalb der Skulpturen, die in Beziehung treten jetzt zu den Gemälden und den verschiedenen Blaufarben im Gemälde. Das ergänzt sich und wenn jetzt im Sonnenlicht natürlich besonders interessant, gestern hatten wir Kunstlicht nur, das sah ganz anders aus.
Ja.
Und wir haben dann natürlich nicht alles, wie du eben gesagt hast, wegbekommen können. Hier steht noch ein Büroschrank. Und da haben wir lange überlegt, was machen wir denn da, damit das nicht so hässlich aussieht. Erst wollten wir dort ein weißes Betttuch drüber hängen, das sah schrecklich aus. Ne? Also es ist besser, es dann irgendwie zu integrieren, als es zu versuchen zu verstecken. Ja. Und da haben wir ein kontrastreiches Bild gefunden in dunkelblau, das praktisch dort eigentlich den Schrank gar nicht mehr so als Fremdkörper erscheinen lässt.
Ja. Finde ich auch. Lass uns vom kleinen Saal jetzt in den Esther Bejarano-Saal gehen, wo viele Veranstaltungen stattfinden, vor allen Dingen vom Kommunalverein auch. Gleicher Effekt, muss ich sagen. Die Stühle sind in der Mitte drapiert, wie in einem echten Museum, sage ich mal, weil man sich da hinsetzen kann, sich die Kunstwerke betrachten kann. Wieder Skulpturen, wieder Bilder. Und das Motto dieses Saales ist, ja, ich habe es fast selbst erraten, es ist der schwarze Raum.
Und die andere Hälfte ist praktisch die Gerd-Markus-Exponate-Ecke, wo wir auch praktisch den musikalischen Teil der Vernissage haben werden. Und wir sehen sehr schön hier Beispiele auf Alu-Dibond aufgezogen von Werken von Gerd-Markus, wie sie in Stockholm und Göteborg stehen. Und wir haben hier einen Büchertisch, auch der Initiative Markus da, also dass man hier Informationen bekommen kann zum Thema, was heißt eigentlich 110 Jahre Gerd-Markus. Und in dem schwarzen Teil, in Anführungszeichen.
Wir gehen mal zu den Kunstwerken, zu den Skulpturen?
Thomas und Wolfgang Behrendt aus Norderstedt. Thomas Behrendt ist ein, kann man sagen, international bekannter Bildhauer, der also Kulturpreisträger der Stadt Segeberg ist und auch in Kiel Preise gewonnen hat. Er hat auch im öffentlichen Raum Kreisverkehr in Norderstedt sehr große Skulpturen stehen. Und ich konnte ihn gewinnen, sich hier zu beteiligen, weil seine Skulpturen mir besonders gefielen in Beziehung zu den Bildern und Fotografien, die uns zur Verfügung standen von Großbostler-Künstlern.
Ja, aber er ist jetzt ursprünglich kein Großbostler.
Er ist Norderstedt.
Deswegen er ist Norderstedt.
Das ist eine Ausstellung von Künstlern aus Großbostel und dem Norden Hamburgs.
Ja.
Also drei Viertel, wie gesagt, kommt aus Großbostel.
Hast du noch kurz Zeit, dass wir noch einmal die Treppe hochgehen, weil oben sind noch mal
zwei wichtige Farbbereiche.
Wir gehen mal die große, wunderschöne Treppe hoch in den zweiten Stock.
Aber zuallererst kommen wir noch hier zu einem Teil, der noch zum weißen Raum gehört. Von Margarete Kahn haben wir hier wunderschöne kleine Objekte, die in Beziehung stehen zu Bildern, die dahinter hängen an einer weißen Wand.
Also was sehen wir genau hier? Kannst du das beschreiben?
Objekte aus Holz und Papier, die interessante kleine Mini-Architekturen darstellen, abstrakter Art.
Die sind etwa so 10, 20 Zentimeter hoch.
Und in Verbindung dazu passende und auch im Entstehungsprozess gemeinsam geschaffene Bilder, die genau dahinter hängen. Und dadurch entsteht also ein interessantes Spannungsfeld. Ich habe das so bei Margarete in ihrem Atelier gesehen. Ich habe gesagt, Margarete, das nehmen wir so, wie es da steht, und stellen es in den weißen Raum.
Das ist wirklich schön, ja.
Und wir haben hier hinter ein großes, dunkles, altes Gemälde. Das konnten wir nicht abhängen. Deswegen habe ich hier diese Konstruktion mit der weißen Wand gemacht.
So, wir gehen weiter zu einem kleinen, ich würde mal sagen, Vorraum vor dem Seminarraum.
Eine grüne Skulptur von einem Verditstein. Die ist geschaffen von Wiebke Wunsdorf und heißt Sapienta. Und das ist ein Kopf, wie du sehen kannst. Und wir sehen hier auch einen Kopf. Aber das ist ein Foto von Claudia Dürrell, die auf der Suche ist immer nach interessanten optischen Eindrücken. Die ist praktisch wie ein Jäger unterwegs und findet dann irgendwo plötzlich Dinge, die irgendwie sehr interessant sind.
Sieht aus wie so ein Ausriss von einem Plakat, also so ein abgerissenes Plakat.
Da war ein Plakat, da sind Sachen abgerissen worden. Und das, was übergeblieben ist, sieht aus wie ein Gesicht mit Nase, Mund und so weiter. Ja. Und ist eine sehr interessante Beziehung, wenn man diese dreidimensionale Skulptur sieht und daneben dieses Bild. Ich finde das eigentlich eine ganz spannende Kombination.
Und eine wunderschöne Skulptur, finde ich, von Wiebke Wunsdorf.
Gegenüber ein sehr großes Bild, Suche nach Landschaft, ist der Titel von Matthias Oppermann. Und das ist hier praktisch das Entree zum, gehen wir weiter in den gelb-grünen Raum.
Ach, hier gibt es noch einen Raum, der ist noch verschlossen.
So, und hier sehen wir
das ist der Seminarraum für Bezirksveranstaltungen und ich kann euch und Ihnen sagen, er hat sich verändert.
Eine Galerie geworden. Wir haben also hier, das ist natürlich jetzt beim Sonnenlicht besonders schön, dieses luftige, helle, gelb-grüne der unterschiedlichsten Künstler, wo wir natürlich lang gesucht haben, welche Bilder passen wie zusammen. Du siehst hier zwei Bilder, eine Fotografie von Claudia Dürrell und ein Gemälde von Peter Paul Mattei, die also von der Farblichkeit richtig miteinander sprechen. Es entsteht praktisch ein neues Kunstwerk im Miteinander dieser beiden Bilder.
Ja. Also kann man die beschreiben?
Ja, das sind abstrakte Bilder, die also unterschiedlichste Dinge zeigen. Zum Beispiel der Peter Paul Mattei hat oft so Geisteslandschaften, der denkt sich zu einem Thema etwas und dann entwickelt er damit eine Landschaft, die er dann in sehr unterschiedlicher Weise entwickelt. Das sind zum Beispiel eine Collage, die er nimmt, wo er mit selbst hergestellter Kreide und Farben draufarbeitet und dann auch noch mit Öl oben drüber geht. Also ein sehr langwieriger, interessanter Prozess.
Also wenn man es nicht wüsste und würde diese beiden Bilder nebeneinander sehen, würde man möglicherweise auf die Idee kommen, das muss vom gleichen Künstler sein, aber es ist nicht so.
Überhaupt nicht, nein. Es ist eine leichte Unterschiedlichkeit, die dabei durch die Claudia, die wählt ja, die malt ja nicht das Bild, das man sieht, sondern die malt mit der Kamera, indem sie Dinge sieht, die andere vielleicht so gar nicht sehen und dann sehr nah herangeht und daraus ein Kunstwerk gestaltet. Und hier zum Beispiel sehen wir auch von Claudia ein Foto, das haben wir blauer, also grüner Krieger genannt. Ja. Warum? Sie hat es in Neuseeland in einem Antiquitätengeschäft durch eine grüne Vase hindurch fotografiert. Dann entstanden diese interessanten Effekte. Wenn du dir das jetzt anschaust und dazu, wenn wir ein bisschen zurücktreten, hier sehen diese blau-grüne Dreiergruppe von Wiebke Wunstorf, die heißt Geschwister, das sind drei Steine, das sind drei Serpentinsteine, einmal White Opal Serpentin und Normal Serpentin, und die hat sie gestaltet als praktisch Geschwistergruppe. Und man sieht die Dreidimensionalität, wenn man so rumgeht, das wirkt aus jedem Winkel vollkommen anders. Und wenn man hinter die Bilder dann sieht, von der Auswirkung, von dem Ausdruck, der entsteht.
Ja. Und es ist natürlich jetzt wirklich toll, weil das Licht durch diese wunderschönen Fenster aus dem Park mit den herbstlichen Bäumen direkt auf diese drei Kunstwerke fällt. Toll.
Es ist eigentlich sowieso der Witz der ganzen Sache, dass im Prinzip ein neuer künstlerischer Ausdruck entsteht durch Kombination Werken von ganz unterschiedlichen Menschen.
Ja. Und ich sage mal, ich bin jetzt schon Fan von Claudia Durell. Ich bin Fan von Claudia Durell, jetzt schon geworden.
Okay, dann wirst du gleich noch mehr von ihr sehen, wenn wir jetzt in den roten Raum gehen.
Auch ein Seminarraum, der nicht mehr zu erkennen ist. Hier wird zum Beispiel auch Yoga gemacht. Für Yoga wäre das toll, solche Bilder.
Hier sehen wir zum Beispiel auf den Stellwänden Bilder von Matthias Oppermann in Beziehung zu einem Foto von Claudia Durell, das viele auch als Gemälde auf den ersten Blick identifizieren würden.
Ja. Ich sag's ja, ich bin Fan. Also das ist wirklich, ich hätte sofort gesagt, ein Gemälde, aber jetzt, da ich es weiß, es ist eine Fotografie, nennt sich Rot-Blaues Rehen und sieht tatsächlich aus wie ein bisschen wie ein Rentier mit blauem Geweih.
Und wir haben in diesem roten Raum noch mehr Tiere, wenn ich mal so diagonal mit dir rübergehen darf, von Peter Paul Mattei haben wir hier ein Gemälde, das er vor, glaube ich, 20 Jahren oder so, wann hat er das gemacht, stehe ich dran. Das ist wieder mit Acrylkreide auf Collagengrund. Ja. Eros und Thanatos, das heißt, er hat sich sehr viel auch in der griechischen Philosophie und Geschichte
der Stier
beschäftigt. Und wenn du dann zurücktrittst langsam hier, siehst du Höhlenmalerei, wie Jürgen Beetz sie gemalt hat.
Auch wow.
Tiere. So, und das setzt sich fort.
Nee, ja. Sag noch mal bitte was zur Höhlenmalerei. Das ist von Jürgen Beetz, ne?
Ja. Der wohnt hier in der Moortuite in Großbastel. Und hat ein großes Atelier im Kettenwerk, das ist in Langenhorn, hinterm Flughafen. Und hier sehen wir praktisch, dass er auf seinen Expeditionen nach Südfrankreich in den Höhlen halt diese Höhlenmalerei gesehen hat. Und das hat ihn inspiriert, selbst Höhlenmalerei zu gestalten praktisch. Die Farben, diese Naturfarben.
Diese Ocker.
Ja, genau. Ja. Und dann gehen wir ein kleines Stück weiter und sehen, wenn wir bei Tieren im Moment bleiben.
Hier, wir sind bei Tieren, ja.
Von Thomas Behrendt ein Nashorn aus Granit. Das fast so in futuristischer Art und Weise.
Aber die Panzerung erkennt man sehr schön, finde ich.
Ja, ja, also es ist ein grandioses, das lädt richtig zum Anfassen an. Man kann eigentlich kaum vorbeigehen, ohne es anzufassen.
Und man darf anfassen.
Man darf anfassen, ja.
Also ich finde tatsächlich, was du ganz am Anfang gesagt hattest, die Skulpturen ergänzen wirklich sehr schön die Bilder. Man glaubt es kaum. Also es ist auch ein bisschen Luft holen und was anderes angucken, dann wieder weitergehen, sich auf die Bilder konzentrieren.
Ja, es steht praktisch die Zweidimensionalität der Bilder, die Haptik und der Dreidimensionalität der Skulpturen. Und wenn man so zurücktritt, entsteht praktisch ein neues Kunstwerk im Miteinander all dieser Werke.
Ja. Ich denke, du kannst sehr zufrieden sein. Was erhoffst du dir denn für den heutigen Tag oder für die beiden Tage, die jetzt vor uns stehen? Was soll das Ergebnis sein?
Ich erhoffe mir, dass einmal natürlich weiterhin die Bürger, die es noch nicht wissen, auf Gerd Marcus praktisch aufmerksam werden und erkennen und auch lernen hier, was für tolle Künstler hier in diesem Stadtteil geboren wurden. Und die aber auch sehen, was heute an kulturellen Schaffen hier stattfindet, von dem sie so gar nicht viel wahrnehmen. Und die Künstler selbst untereinander waren auch vereinzelt tätig und dann irgendwo anders in anderen Städten unterwegs. Der Matthias ist zum Beispiel in einer dänischen Künstlergruppe, stellt aus in Kopenhagen und sonst wo. Aber wir entdecken praktisch jetzt die Großbostler-Gemeinschaft so ein bisschen wieder unter den Künstlern.
Welche Kontinuität kannst du denn versprechen? Also was passiert, wenn die Ausstellung zu Ende ist? Wird Imut das übernehmen, also die Initiative Markus und Dahl, und immer mal wieder eine Ausstellung machen? Wie denkst du?
Ich kann nichts versprechen. Deswegen ist es das erste Mal eine große Ausstellung im Haus hier, praktisch ein Durchbruch. Das sehen wir daran, dass wir jetzt die Bilderschienen haben, dass wir Dinge aufhängen können. Und ich hoffe, dass von Zeit zu Zeit es gelingt, das Stabenhaus wieder in eine Galerie zu verwandeln, wie wir es jetzt gemacht haben. Das ist mein Wunsch. Aber die Zukunft ist offen. Wir haben jetzt so einen Riesenschritt gemacht und wir müssen hinterher sehen, was für Resonanz auch entstanden ist. Auf jeden Fall wird sich die Großbostler Künstlerszene weiter treffen, vierteljährlich, und wird quasi ihre Aktivitäten ausbauen. Im Stavenhagenhaus, aber auch woanders.
Ja. Und Durchbruch, hast du wirklich schön gesagt. Das wirkt tatsächlich so, als ob irgendwelche gar nicht vorhandenen Wände eingerissen wären. Ein besonderer Eindruck, was jetzt nichts dagegen spricht, dass hier noch andere Veranstaltungen stattfinden. Aber es ist wirklich ein toller anderer Eindruck mal. Ja, ich werde jetzt mal langsam, die Veranstaltung geht ja jetzt langsam los, nach unten gehen. Du wirst gebraucht und vielleicht sehen wir uns nachher nochmal zum Resümee oder wenn dir was einfällt, sag bitte Bescheid.
Alles klar, danke Patrick.
So, es wird gerade noch geprobt. Das ist Schumann, glaube ich. Und ich stehe jetzt hier mit Hajo Dr. Hein Nölke, dem ersten Vorsitzenden von der Initiative Markus und Dahl, kurz IMUT genannt. Und ich hatte eben ja schon eine Führung bekommen. Deshalb müssen wir, glaube ich, jetzt im Konkreten über die Kunstwerke nicht sprechen. Aber den Eindruck, das würde mich schon interessieren. Also ich bin begeistert. Wie geht's dir?
Mir geht's genauso. Das ist eine so großartige Kunstausstellung, die wir hier auf die Beine gestellt haben in der Zusammenarbeit mit Rolf-Jürgen Brüss, der aus der Kunstszene kommt, eine eigene Galerie betreibt und hier im großen Stile eine Vorstellung entwickelt hat, die wir gemeinsam umgesetzt haben. Die größte Ausstellung, die ich hier je erlebt habe, war zum 125-jährigen Jubiläum des Kommunalvereins. Und dort wurde oben im Seminarraum die Geschichte des Hauses dargestellt. Heute sieht es ganz anders aus. Heute erinnern wir uns an den 110. Geburtstag von Gerd Markus, der am 10. November, also fast genau vor 110 Jahren, geboren wurde, hier in Großborstel, und den wir erst vor 10 Jahren, 2015, rein zufällig wiederentdeckt haben. Seitdem haben wir die Initiative Markus und Dahl gegründet und versuchen, die Künstler hier in Großborstel insgesamt, nicht nur Familie Markus, sondern auch alle anderen 25 Künstler, die wir inzwischen kennen, entsprechend zu würdigen.
Aber Heil, das ist klingt ein bisschen nach neuem Konzept, weil bisher galt ja eher, sich zu konzentrieren auf verstorbene Künstlerinnen und Künstler oder die beiden.
Also zunächst einmal mit den 25 bis 26 Künstlerinnen und Künstlern, die wir wiederentdeckt haben und inzwischen auch recherchiert haben, ist im Grunde genommen, wir kennen keine weiteren Künstler, die hier gelebt haben. Mit dem Eintritt von Jürgen Brüss in die Initiative und seinem Interesse an aktuellen Künstlern hat sich eine Änderung ergeben und wir haben gemeinsam das Ziel definiert, wie können wir die Ideen von Gerd Markus aufgreifen und wie sehen aktuell aktive Künstler, die hier im Umfeld von Hamburg-Nord oder von Großborstel leben, wie sehen die diese Probleme und wie packen sie an? Jürgen Brüss hat dann seit einem Jahr den Künstlerstammtisch aufgerufen und hat sich mit diesen Künstlern zusammengetan, hat sie angesprochen, hat sie begeistert für diese Idee und so ist in diesem einen Jahr diese Ausstellung hier im Stavenhagenhaus gewachsen. Danke, muss man sagen, auch an die Behörde, die bereit war, Bilderleisten anzubringen in allen Sälen und an allen freien Wänden und die uns freien Raum gegeben hat, dieses Haus auch in dieser Form zu nutzen. Das ist großartig. Ansonsten muss ich auch danken den Förderern, dass die Bezirksversammlung Hamburg-Nord, genauso wie der Riese-Verfügungsfonds, die diese Ausstellung finanziell fördern, Den Künstlern muss man danken, dass sie ihre Arbeiten hier zur Verfügung stellen und ausstellen. Es ist auch für die eine erhebliche Arbeit und Aufwand, das alles vorzubereiten und zu installieren. Und insofern freuen wir uns auf diese zwei Tage. Diese Ausstellung hat eine Auswirkung, eine Emotion löst es aus. Das ist unvorstellbar, wenn man in dieses Haus reinkommt. Und das ist beim Rundgang schon deutlich geworden und guckt durch die offenen Türen, die Weite, die sich öffnet, die Farbenpracht, die sich ergibt, die Spezialität der einzelnen Bilder, die Stimmung auslösen, das ist großartig. Und es ist ein Jammer, dass es nur zwei Tage zu besichtigen ist.
Das ist wirklich ein Jammer. Normalerweise würde ich jetzt in diesem Podcast aufrufen und sagen, die Ausstellung läuft noch bis Dezember 24. Kommt bitte vorbei, es lohnt sich, schön wär's.
Aber das schaffen wir nicht. Ehrenamtlich lässt sich so etwas nicht betreuen. Das Haus muss den ganzen Tag in allen Räumen beaufsichtigt werden. Und diese Leistung können wir mit ehrenamtlichen Mitarbeitern leider nicht erfüllen. Aber wir freuen uns, dass es zwei Tage möglich ist.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Hajo, jetzt lass uns mal über die Zukunft reden. Wenn wir jetzt an diese Künstlerinnen und Künstler denken, es gibt den Künstlertreff. Was plant Imut für die nächste Zeit? Wie soll das mit Imut weitergehen?
Ja, jedes Ding hat seine Zeit und man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Das Problem ist, dass wir alle Rentner sind im Alter um die 80 und nicht an Stärke zugewinnen, sondern eher merken, dass es körperlich doch immer aufwendiger wird, das eine oder andere in Bewegung zu bringen, die Stühle rauf und runter zu tragen, die Tische umzustellen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt zwei Jahre lang nach einem Vorsitzenden, Nachfolger für mich gesucht und bisher haben...
Also du willst aufhören jetzt aus Altersgründen einfach, ja.
Ja. Ich habe gesagt vor zwei Jahren, ich mache das noch zwei Jahre und dann muss es einen Nachfolger geben. Es ist uns nicht gelungen, trotz aller guten Ideen, einen Nachfolger zu finden. Und vor diesem Hintergrund hat der Vorstand beschlossen, die Initiative zum 31.12.2024 aufzulösen. Das ist aber noch nicht von der Mitgliederversammlung beschlossen. Insofern ist es noch ein Vorhaben. Wir sehen es so, dass die Initiative gute Erfolge erzielt hat in diesen 10 Jahren. Wir haben sehr viele schöne Veranstaltungen hier im Stafenhagenhaus gemacht. Wir haben die Literatur, die Klavierliteratur von Ingolf Dahl herausgegeben durch Volker Amels und Friederike Haufe. Wir haben die Bücher Künstlerkolonie Großborstel herausgegeben. Das heißt also, die Namen der Familie Markus sind inzwischen bekannt geworden, sind auch in verschiedenen Theatern hier bekannt gegeben worden mit Veranstaltungen, zum Beispiel im Ernst-Deutsch-Theater, im Tonali-Saal und so weiter und so fort. Wir haben mit Kent Nagano gesprochen, der sich sehr gut an Ingolf Dahl erinnert. Er ist amerikanischer Kollege. Von der Seite her haben wir unsere Aufgabe zum guten Teil erfüllt. Und es steht auch nichts im Wege, auch in Zukunft in privater Initiative, ohne dass es dafür einen Verein gibt, solche Aktivitäten zu betreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass das Künstlertreffen weiterhin stattfindet, auch ohne dass ich mich darum kümmere. Und wenn es Menschen gibt, die sich engagieren wollen, finden sich hier im Stafenhagenhaus immer sehr gute Gelegenheiten dazu und Möglichkeiten.
Also das Andenken hochzuhalten und die eine oder andere Veranstaltung zu machen, fände ich auch jetzt eigentlich gesetzt. Gibt es denn Möglichkeiten, dass, ich sag mal, zum Beispiel die Freunde des Stafenhagenhauses Teile mit organisieren könnten, wenn man mal sagt, wir möchten eine Veranstaltung machen, um den Arbeitsdruck ein bisschen rauszunehmen?
Aber selbstverständlich. Also erstens, die Informationen sind ja da. Solange die Personen leben und in der Lage sind, solche Veranstaltungen zu machen, kann man sie ansprechen. Ich wäre gerne bereit, hier und dort einen Vortrag zu halten über Gerd Markus. Ich bin sicher, dass das Klavierduo Friederike Haufe und Volker Amels auch bereit sind, Konzerte zu geben oder Veranstaltungen zu organisieren, wenn sie entsprechend gefragt werden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die Schwierigkeit ist, man muss einfach sehen, der Verein ist eine formaljuristische Angelegenheit. Und wenn wir altershalber ausfallen, würde ein vom Vereinsgericht einen Notvorstand berufen, der erstens viel Geld kostet und zweitens nicht in der Sache steht. Und ich halte es für sinnvoll und verantwortungsvoll, eine Sache zu Ende zu führen, solange man es kann. Und wenn in diesem Jahr dem Sperrjahr, dem Liquidationsjahr für die Initiative, sich eine Person findet, die bereit wäre, den Verein fortzusetzen, dann herzlich gerne melden Sie sich bei mir. Wir würden uns sehr freuen darüber.
Ja, und HJD, also jetzt mal ganz abgesehen davon, wie und in welcher Form das weitergeht, muss man ja sagen, das ist auch ein bisschen Lebenswerk von dir hier. Also großes Kompliment für diese Ausstellung. Leider nur an 2 Tagen. Der Podcast wird dann schon, die Ausstellung wird dann schon vorbei sein, wenn der Podcast gesendet wird. Aber du kannst schon mit einem auch lachenden Auge auf die letzten Jahre gucken, denke ich.
Ich gucke mit 2 lachenden Augen und einem großen lachenden Mund auf diese 10 Jahre, weil ich habe sehr viel gelernt über Kunst, was ich vorher nicht hatte. Ich habe wunderbare Kontakte zur Familie Markus in Stockholm und in London und in Paris knüpfen können. Wir haben wunderbare Erlebnisse gehabt. Wir haben den 100. Geburtstag von Britta Markus, der kleinen Schwester von Gerd Markus, 2018 in Stockholm feiern können. Wir haben dort die Glückwünsche von unserem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher überbringen können. Also insofern, es gab so viele tolle Erlebnisse. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt mit einem tränenden Auge zu sagen, das ist alles Frust und ärgerlich, dass es aufhört. Es ist ein Projekt gewesen. Und dieses Projekt, die Arbeit, das Ergebnis, ist erzielt, auch wenn die Stelen, die wir uns vorgenommen haben, noch nicht aufgestellt sind. Aber da habe ich kein schlechtes Gewissen. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Aber die öffentliche Hand möchte sie nicht in ihr Eigentum übernehmen. Und wir sind kein Museumsbetrieb, der sich das leisten kann, die im eigenen Auftrage hier in der Stadt auf Miete aufzustellen.
Aber das wäre natürlich noch meine letzte Frage gewesen. Was passiert jetzt mit den Stelen oder mit dem Projekt Stelen? Erstmal auf Eis.
Nein, das Projekt ist eine wunderbare Idee. Es soll ja noch ein Marktplatz in Großborstel gebaut werden. Dort könnten sie aufgestellt werden. Falls der Verkehrskreisel in Großborstel noch zum Tragen kommt, könnte man sie in die Mitte auf dem Verkehrskreisel aufstellen. Man könnte sie hier im Stavenhagenhaus im Garten aufstellen. Allerdings, es ist ja nicht preiswert, es kostet 100.000 Euro. Man muss auch sehen, dass es öffentlicher Grund ist, dass es gesichert werden muss, dass es Instandhaltungskosten gibt. Und vor diesem Hintergrund ist es ein größeres Vorhaben. Aber diese Stelen wirken nur in der Größe und darunter als kleine Modelle wirkt es nicht und hat es auch keinen Zweck.
Also ich bin mir sicher, das bleibt spannend mit diesen Projekten. Und man darf auch nicht vergessen, in letzter Zeit habt ihr auch so Sachen gemacht wie dieses Koalitionsschach und solche Sachen. Also ich würde das sehr, sehr vermissen, wenn solche Ideen nicht mehr hier im Stadtteil Einklang fänden.
Die Menschen, die diese Ideen hatten, sind ja weiterhin da. Es bedarf nicht unbedingt des Vereins. Es bedarf einer Person, die diese Idee aufgreift und sagt, lass es uns doch einfach machen. Jürgen Prüss ist auch hierher gekommen und hat gesagt, kann ich nicht mal machen. Und so funktioniert's. André Schulz ist gekommen, hat gesagt, wir können Schachspiel machen und wir nehmen das auf. Und dann kommen auch sofort Personen dazu, die sagen, das kenne ich und das mache ich auch. Und insofern ist es eine relativ einfache Sache. Meine Aufgabe war ja nicht, den Inhalt zu schaffen, sondern ich habe nur die Ideen aufgegriffen und habe organisiert, dass sie mit entsprechender finanzieller Förderung in den entsprechenden Räumlichkeiten durchgeführt werden können.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Anpacken, Ideen umsetzen, Ideen kreieren, miteinander reden, miteinander umsetzen. Wunderbar.
Genau. Ich wünsche dir viel Glück dabei, lieber Patrick.
Das war der Bote im Ohr mit dem Rundgang Farbräume 110 Jahre Gerd Markus. Nur wenige Tage nach dem Interview mit Hajo Nölke hat sich also die Initiative durch einen einstimmig gefassten Beschluss der Mitglieder aufgelöst. 1 Jahr Karenzzeit gibt es allerdings nach Vereinsgesetz. Wer traut sich einen ersten Vorsitz zu? Noch ist, wie gesagt, 1 Jahr Zeit für eine Bewerbung. Und bis dahin gibt es auch noch 3 Veranstaltungen, die schon lange geplant waren. Beim Sommerfest des Kommunalvereins, bei einem Dokumentationsfilmabend und bei der Veranstaltung Denkmal vor Ort. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, ist das die Abschiedstournee des Vereins IMUT aus Großborstel. Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.